Hallo bei 50 über 50. Mein Name ist Stefanie Hielter, 46 Jahre alt und mir fehlten die Vorbilder für die Zeit ab 50. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach ihnen gemacht und sie auch gefunden. Die 50 ist hier jetzt voll. Aber es geht weiter. Ich öffne das Format nach oben und wir hören ab jetzt hier auch die Geschichten von Frauen und auch von Männern über 60. Außerdem von Experten zu den großen Themen dieser Lebensphase. Heute spreche ich mit Suse Schumacher. Sie ist in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Ich bin gespannt, wie sie diese neue Lebensphase im Vergleich mit der 50 empfindet. Mit Mitte 40 hat sie sich nach einigen Rückschlägen beruflich neu orientiert, hat Psychologie und Gartenbau studiert und das Buch »Die Psychologie des Waldes« geschrieben. Nach ihrem Umbruch empfindet sie sich als, ich zitiere, »Gestalterin ihres eigenen Lebens«. Was das heißt und warum das zuvor nicht so war, erklärt uns heute Suse Schumacher. Suse, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Hier im Podcast geht es ja um das Älterwerden und ich habe bis jetzt Frauen zwischen 50 und 60 gesprochen und die 50 sind voll und jetzt öffne ich das und ich freue mich wahnsinnig, dass du gerade 60 geworden bist.
Genau.
Dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie war das für dich?
Besonders. Mhm. Besonders aus dem Grund, mein Mann ist ja auch 60 geworden, ein bisschen später als ich. Und wir haben uns im vorletzten Jahr so hingesetzt und haben gesagt, haben wir eigentlich Lust auf so eine Riesenparty? Mhm. So eine Riesenparty, die da heißt, es kommen viele, viele interessante, tolle, liebe, liebenswerte Menschen und du wirst keinem gerecht. Mhm. Am wenigsten dir selber. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass es doch eigentlich viel schöner wäre, unser Geld statt Party für irgendwas anderes auszugeben und haben eine längere Reise nach Südamerika gemacht. Mhm. Ich muss ein bisschen ausholen, tut mir leid.
Alles gut.
Auf jeden Fall so 2 Wochen, bevor ich dann wusste, also bevor ich 60 geworden bin, ich werde im Februar 60 oder bin im Februar 60 geworden, sagte mein Mann, wollen wir uns nicht mal ein bisschen so örtlich trennen? Ja, also damit war jetzt keine große Trennung angesagt, aber es war so, wenn du plötzlich als Paar, das nun wirklich schon sehr lange zusammen ist, 24 Stunden rund um die Uhr zusammen bist, dann kommt irgendwann der Tag, wo du dann denkst so, oh, jetzt bitte auch mal einen Moment alleine sein, ja. Und Hajo hatte so Ideen, dass er in die Wüste fährt, also wir waren zu der Zeit in Chile. Und ich hatte eigentlich auch gar keine Lust auf Wüste. Und ich wollte immer an den Pazifik und habe dann gedacht, so okay, ja, okay, Challenge angenommen. Mhm. Ich spreche kein Wort Spanisch, ne, aber es gibt ja Google Translator und so. Und dann habe ich eine junge Chilenin, die ich kennengelernt hatte, weil ich viele, viele junge Frauen immer kennenlerne, was ganz schön ist, angemorst und habe gesagt, du, Fernanda, wo würdest du jetzt hinfahren, wenn du Pazifik möchtest? Kein Touristenbums, also keine große Stadt oder sowas und ein bisschen Natur. Und dann schrieb sie zurück, ich würde nach Pichilemu fahren, meine Eltern haben da ein kleines Tiny House, das kann man mieten, da würde ich hinfahren. Mhm. Und dann hatte ich das große Glück, dass da so tatsächlich auch gerade frei war und bin dann im Bus so über Land nach Pichilemu gefahren, so 3,5 Stunden. Und habe da wahnsinnig ein nettes Ehepaar kennengelernt, nämlich Fernandas Eltern. Sie mit deutschen Wurzeln, weil du ja sehr viele europäische Wurzeln hast in Chile. Und er mit syrisch-palästinensischen Wurzeln. Und die haben mich dann gleich so untergehakt und mitgenommen. Mhm. Also ich war da beim Yogakurs, ich habe die ganze Umgebung kennengelernt. Das ist ein Surfer-Hotspot. Ja, da kommt internationale Elite, weil die so tolle Wellen haben und so. Also ich war da echt richtig toll angekommen und super tolle Restaurants und alles so. Ganz, ganz lieb und großer Freundeskreis auch gleich
schön
drin gewesen. So. Ja. Und mein Mann da in seiner kargen Wüste.
Ist aber gleich das komplette Gegenteil.
Ja, er sagte da nach einer Weile, ach, ich glaube, vielleicht brauchen wir doch nicht 2 Wochen. Kam dann 1 Woche und das war 1 Woche vor meinem Geburtstag. Mhm. Und ich hatte mir schon so überlegt, okay, jetzt eigentlich war ich ja davon ausgegangen, dass wir nicht zusammen meinen Geburtstag feiern. Und da habe ich dann auch so gedacht, was machst du denn, was machst du denn? Da hatte ich gesehen, ah, es gibt ein Festival. Ende vom Lied war, eine gute Freundin von diesem Ehepaar hat mir eine Party gemacht, also mit Kochen, mit Feuer, mit Musik, mit allem. Das war am Freitag. Am Samstag waren wir dann auf diesem Festival. Ayo und ich. Und am Sonntag sind wir weitergeflogen und da hatte er dann im Hostel so ein großes Fest mit tollem Essen. Das wusste ich aber alles nicht. Da waren wir dann schon in Peru und haben da, dann kam ein Schamane, der hat mir dann aus den Coca-Blättern gelesen und dann war da eine Band und dann war da tolles Essen und so. Also das heißt, im Endeffekt habe ich 3 Tage meinen Geburtstag gefeiert.
Wie toll.
Und habe so viele nette Menschen kennengelernt, dass ich dachte, so besser kann man ihn eigentlich gar nicht feiern. Und ich hatte eine Woche vorher 0 Ahnung, was an meinem Geburtstag überhaupt passiert. Oder ob ich mir online irgendwie meine Freundin ranhole und meine Söhne und irgendwie sowas mache, ja, weil und ein Glas Sekt trinke oder so. Das war im Endeffekt, waren es 3 Tage feiern.
Boah.
Ja.
Das ist total toll. Das klingt nach so einer richtigen Fülle und ja, irgendwie, es klingt so saftig.
Ja, war es auch. Ja. Aber ich glaube auch, weil ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich das losgelassen habe. Mhm. Also wo ich habe dem nicht mehr so eine Bedeutung beigemessen. Das war aber schon auch bei meinem 50. so, dass ich irgendwie dachte, ja, okay, das ist ein komisches Alter. Mhm. Da wollte ich eigentlich nie sein, jetzt bin ich da. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich habe ja im Februar Geburtstag, das ist immer so ein blöder Monat in Berlin.
Ja.
Ich mache das jetzt 6 Monate später und dann habe ich im August gefeiert, meinen 50. Mhm. Und dann aber wirklich über 3 Tage auch in so einem Haus von einer Freundin.
Mhm. Ach schön, okay. Aber, ja. Mich interessiert jetzt, also mich interessiert sowieso deine unterschiedliche Wahrnehmung von 50 und 60, mal abgesehen von den äußeren Umständen, aber ich will eben noch wissen, was der Schamane gesagt hat.
Der Schamane hat ein Ritual gemacht und ich wollte natürlich nach Machu Picchu, wenn du schon in Peru bist, dann möchtest du das, also wollte ich auf jeden Fall mir das angucken. Und das war ein Ritual, das hat er dann extra gemacht, dass wenn ich da oben stehe in Machu Picchu, dann geht die Wolkendecke auf und man kann alles sehen und man kann überall hin und so. Und das ist auch passiert.
Echt?
Ja. Das heißt, wir hatten so den ersten Lift morgens hoch und dann war es total verhangen und man sah überhaupt nichts. Und auf einmal macht es so plopp und dann war das alles da.
Wow.
Genau, und natürlich Glück und solche Sachen. Also, aber was er da genau und jetzt gemurmelt hat, keine Ahnung. Ich spreche kein Quechua. So.
Aber du hast es gespürt.
Ja, irgendwie schon.
Wie unterscheidet sich das 50-Sein vom 60-Sein? Hast du da irgendwie schon eine Beobachtung machen können?
Ja, als ich 50 war, da war ich ja noch so in diesem Ende vom biologischen Alter, also da, wo du in die Menopause gehst. Und ich habe es gibt ja Frauen, die das richtig heftig erleben. Ich habe das nicht so heftig erlebt, aber schon natürlich mit Hitzewallungen und auch mit Stimmungsschwankungen und so, ne? Weil klar, die Hormone müssen sich erstmal wieder neu einstellen. Und da bin ich jetzt raus. Das ist so die, glaube ich, die Quintessenz, dass ich da raus bin und dass ich viel, viel mehr bei mir bin. Und dass ich auf eine Art, ich weiß nicht, ob man das 100% sein kann, aber authentisch bin, also jedenfalls anscheinend so rüberkomme, weil ich höre das ganz, ganz häufig, dass ja junge Männer, junge Frauen zu mir sagen, ey, du bist so authentisch, so inklusive in unserem Podcast auch. Und bin bei mir, das würde ich sagen. Ich bin inzwischen eine ganz gute Freundin von mir geworden. Ich bin nicht mehr so kritisch mit mir oder ich bin auch nicht mehr so, dass ich denke, das muss jetzt 100%ig werden oder so, ne? Also ich versuche schon immer 100% zu geben, aber wenn das nicht so ist, dann geißel ich mich nicht mehr. Das hätte ich früher gemacht. Da hätte ich dann gesagt, du kannst das besser, wieso machst du das? Also so einen inneren, die innere Antreiberin und so, die habe ich nicht mehr so stark. Also ich bin entspannter, gelassener und irgendwie ja bei mir angekommen.
Und hast du das Gefühl, dass du diese Dekade von 50 bis 60 dazu gebraucht hast oder dass die vielleicht auch allgemein dazu da ist, eben mehr bei sich anzukommen und irgendwie so einen Change durchzumachen?
Ja, also ich bin ja so eine spätberufene Psychologin. Ich bin ja mit 45 nochmal zur Universität gegangen und habe an der Humboldt meinen Master gemacht in Psychologie und mich dann nochmal völlig komplett neu erfunden.
Was hast du vorher gemacht?
War Journalistin, also Fernsehjournalistin und habe irgendwann dieses Medium so komplett in Frage gestellt, weil ich dachte so, das ist so ein oberflächliches Medium, ich kann gar keine Geschichten erzählen, weil es natürlich auch Geschichten gibt, wo du keine Bilder hast und dann, deswegen finde ich Podcasts auch so schön, ja. weil du da eben reduzierter bist und intensiver sprichst. Und weil da nicht noch eine Kamera ablenkt oder so. Also auch wenn jetzt hier eine ablenkt, aber egal. Und das heißt, ich habe eigentlich schon mit 45 angefangen, mich umzubauen. Also es war nicht nur ein hormoneller Umbau, sondern auch nochmal so eine neue Erfindung, mein zweites Leben, wenn du so willst. Hinzu kam dann natürlich, dass die Kinder, also der Kleine war noch relativ klein, der war 5 oder so, aber dass sich auch schon so abzeichnete, es wird entspannter, weil ganz kleine Kinder ja noch etwas anstrengender sind, finde ich jedenfalls. Mit nächtlicher,
ich glaube, das kann man so allgemeingültig dastehen.
Männern, die nicht aufwachen und ja. Ich weiß nicht was.
Ja, das ist irre, ne?
Ja, das ist total irre. Und insofern habe ich dieses jetzt 5 von 50 bis 60 eigentlich mehr als so ein Ankommen wahrgenommen tatsächlich. Und Milton Erickson ist es nicht, sondern es gibt einen oder gab einen pädagogischen Psychologen, Erickson, der hat so Stadien oder Stufen definiert. Und demnach bin ich jetzt im mittleren Erwachsenenalter und gehe jetzt so in so eine Mentorinnenrolle. Und ich finde dieses Wort, ich sag ja auch selber von mir inzwischen, ich bin Gefährtin, also auch von meinem Mann bin ich Gefährtin, aber natürlich auch von meinen Freundinnen, weil ich dieses Wort so schön finde. Ja. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie eine Mentorin. Mhm. Du hast schon so eine gewisse Lebenserfahrung und es kommen Menschen zu dir, die deine Hilfe oder deinen Rat möchten und deine Nähe suchen. Und das dann weiterzugeben, was ich jetzt so vom Leben schon weiß oder kann oder jetzt natürlich als Psychologe nochmal vertiefend, so empfinde ich mein Leben jetzt. Und da bin ich so quasi reingerutscht, als ich dann mit 50 oder so mit der Uni fertig war und dann mir überlegt habe, wo will ich eigentlich jetzt hin? Ich wollte nicht Therapeutin werden, ich wollte Menschen in Krisensituationen coachen.
Hast du von dir selbst das Gefühl, dass du weise bist oder weiser als vor 10, 20 Jahren?
Also wenn ich weise bin, dann bin ich jetzt ein bisschen weiser, ja. Es gibt tatsächlich Leute, die das sagen. Ja. Das ist tatsächlich so. Und was ich so lustig finde, und ich glaube, da ist auch so ein Punkt gewesen. Ich habe in der Pandemie mir überlegt, ich habe keine Lust mehr, meine Haare zu tönen. Mhm. Jetzt hatte ich richtig schöne dunkle Haare und dann kannst du dir ja vorstellen, alle 2 Wochen gab es hier so einen weißen Skunk-Scheitel. Und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Ich wollte nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, so jetzt lasse ich das mal rauswachsen und guck mal, wie es wirklich aussieht. Hinzu kam, dass meine Haare richtig strohig waren, weil ich so ein bisschen Naturlocke habe und dann so. Das war alles nicht mehr schön mit der Farbe, selbst obwohl es Naturfarben waren. Also es war nicht mal Chemie. Ja, ich habe es dann rauswachsen lassen, war einfach gerade die richtige Zeit und war dann doch sehr perplex, was da so zutage trat. Und meine Haare wurden wieder besser, also wurden wieder kräftiger, glänzten wieder und so. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich das Ufer gewechselt und bin jetzt wirklich die alte Frau mit den weißen Haaren und so. Und das Interessante ist, es ist genau andersrum. Also wahrscheinlich auch, also so erkläre ich mir das, weil ich meine, dein Gesicht wird ja auch nicht jünger. Und jetzt durch die Haare, also ist das wieder so ein bisschen stimmiger, weißt du? Also weil gerade bei dunklen Haaren hast du dann ganz schnell so einen Helm oder so. Das sieht dann irgendwie künstlich aus. Und ich sehe wieder natürlich aus auf eine Art. Also und das Interessante ist, klar, auf der Straße, wenn Leute mich von Weitem sehen, aha, alte Frau, gucken die weg. Ja, also da habe ich schon, gibt schon so diese Signalbotschaft, kommt was Altes. So. Aber wenn ich irgendwo bin und ich war jetzt auch wieder am Wochenende auf einer Party, ist ja nicht so, dass ich jetzt mich jetzt auch in Beige und so kleide, sondern ich ziehe ja nach wie vor das an, wozu ich Lust habe. Und ich glaube auch gar nicht, dass es das Äußere ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich so bei mir bin, dass die Leute das irgendwie mitkriegen und die Leute kommen auf mich zu. Und jetzt habe ich ja einen sehr, ich will nicht sagen berühmten Mann, aber jemand, der stattfindet, der im öffentlichen Leben ist, der in Talkshows sitzt. Und wir haben neulich uns so angeguckt und haben gesagt, es ist total spannend, weil es hat sich komplett umgedreht. Also wir kommen auf eine Party und früher werden alle auf ihn zugestürmt und ach, hallo. So, das ist zwar auch immer noch so, aber lange nicht mehr so viel. Aber jetzt ziehe ich die Menschen an oder weiß ich nicht. Mhm. Also so. Und das ist egal, ob es jetzt junge Männer sind oder junge Frauen oder gleichaltrige Frauen oder so, die Leute kommen auf mich zu und wollen mich kennenlernen. Mhm. Und das ist so völlige Veränderung oder so 180-Grad-Wende auch in meiner langen Beziehung zu Hajo, ne? Dass sich da plötzlich was verändert. Und das finde ich spannend. Und gleichzeitig denke ich immer, okay, ich scheine auch sowas wie ein Role Model zu sein. Mhm. Weil es auch viele junge Frauen gibt, die dann sagen so, oh, wenn ich mal 60 bin, dann möchte ich auch so sein wie du.
Wie schön das ist, oder?
Ja, das ist total schön. Ich hatte damit gar nicht gerechnet.
Und kannst du das so gut annehmen, diese Rolle?
Inzwischen ja. Das hat, glaube ich, aber auch mit meiner, weil ich ja coache und mhm. Psychologin bin. Also mhm. ich werde ja manchmal auch gefragt, ob ich jetzt für einen Radiobeitrag irgendwas psychologisch einordnen kann oder mache das im Podcast oder so. Aber das spielt da sicherlich auch noch mit rein. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen, oder ich habe es mir mal andersrum erklärt, wenn du noch so in deinem biologischen Alter steckst, dann gibt's auch immer so eine Art, jedenfalls zwischen Frauen meiner Generation war das früher so ein Zickenkrieg, so einen kleinen, wer ist die Schönste im ganzen Land, mhm. Manchmal auch Eifersucht oder Neid oder solche Sachen. Ich glaube auch, also es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube tatsächlich, dass wir das so gelernt haben, weil wir einfach seit 3000 Jahren oder wie lange im Patriarchat stecken. Das heißt auch immer mit diesem männlichen, hierarchischen mhm. Blick selber schauen, ne? Mhm. Und ich bin raus aus diesem Vergleichen. Mhm. Also Frauen, die mich vielleicht früher als Konkurrenz betrachtet hätten oder so, die sehen mich nicht mehr als Konkurrenz, weil ich habe ja jetzt weiße Haare, ich bin ja definitiv alt. So. Mhm. Also so erkläre ich mir das, ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und gleichzeitig bin ich so froh, dass ich raus bin aus diesem Schönheitswettbewerb. Mhm. So. Und das war eben diese genau klare Entscheidung. Ich lasse die Haare jetzt so, wie sie eigentlich sind.
Ja, du hättest ja auch in die Falle tappen können und sagen können, okay, ich färbe das jetzt weiter und zusätzlich mache ich noch ein Fadenlifting oder spritze mir Botox.
Genau,
ne? Also ja. Es gibt ja verschiedene Richtungen und viele Frauen gehen ja auch diesen Weg.
Ja,
was meinst du, hat dir die Stärke gegeben? Oder ich will das eigentlich, will ich es gar nicht bewerten, aber was meinst du, warum hast du dich für diesen Weg entscheiden können.
Ja, kann ich dir ganz einfach erklären. Also das eine war, dass ich mit meinem Mann eine große Ehekrise hatte 2009, was dann auch dazu führte in Folge, dass ich nochmal studiert habe. Also dass ich mir wirklich nochmal die Karten gelegt habe und gedacht habe, so okay, ich dachte immer, wir würden zusammen alt werden, aber möglicherweise wird das nicht stattfinden. Mhm. Und jetzt muss ich mir nochmal genau überlegen, wie meine zweite Lebenshälfte werden soll. Und ich wusste, dass ich nicht mehr Fernsehjournalistin sein wollte. So, dass Journalismus für mich irgendwo eine Grenze erreicht hatte. Also, weil ich auch keine, ich habe halt auch viel für politische Magazine wie Fakt oder Panorama gearbeitet. Und da bist du sehr im Schwarz-Weiß-Denken drin. Und ich habe immer gesagt, nee, aber es gibt doch noch Grau dazwischen und es gibt doch auch nicht nur negative Dinge oder so, es gibt doch auch ganz viele positive Dinge. So, und das war so ein Grund, warum ich mich aus dem Journalismus verabschiedet habe, plus diese Krise. Und was ich dann gemacht habe, ist, glaube ich, ich habe ganz viel innere Arbeit gemacht. Also dieses so, wer bin ich, was will ich eigentlich? Also das fing dann so mit Achtsamkeit an, also wobei Buddhismus und so, das beschäftigt mich schon ganz, ganz lange. Das ist jetzt nichts erst seit ich 45 bin, sondern das fängt schon viel, viel früher an. Mhm. Aber diese ganzen Themen, wie gelingt eigentlich ein gutes, lebenswertes Leben? Und das muss nicht heißen, ich habe jetzt das dicke Auto vor der Tür und die drei Häuser und meine Botox-Behandlung und. Das ist für mich nicht das gute Leben. Für mich ist das gute Leben, in sozialen Beziehungen zu sein. Und ich habe so Sachen gemacht, wie ich bin auf Workshops gefahren. Also Selbsterfahrung habe ich gemacht. Ich habe immer wieder meine Komfortzone verlassen. Mhm. Und das führte dann zwangsläufig auch dazu, dass ich festgestellt habe, oh, ich bin so viel mehr als die Rollen, die ich damals oder auch immer noch habe, ne? Also Mutter und Gefährtin und Schwester und Freundin und, sondern da ist noch viel, viel mehr. Und dieser Gedanke, ich bin Mensch durch die innere Arbeit, und ich meine mit innerer Arbeit wirklich so Sachen wie Meditation oder Yoga oder Achtsamkeit, aber nicht übertrieben, jetzt nicht unter diesem Optimierungswillen nur, sondern eher, weil ich gemerkt habe, es tut mir total gut, mich mit mir auch zu beschäftigen oder meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Also das führt heute dazu, dass ich zum Beispiel, wenn mein Mann manchmal mit schlechter Laune nach Hause kommt, was durchaus mal vorkommt, und auch gerne das dann mal so weitergibt. Früher hätte das einen handfesten Krach gegeben. Mhm. Also da hätten wir uns irgendwann gestritten und ich hätte ihm auch irgendwelche Sachen an die Ohr, um die Ohren geworfen, weiß ich nicht. Und dann wären wir wahrscheinlich in einem absoluten, also ich hätte mich dann irgendwann zurückgezogen wahrscheinlich, vielleicht hätte ich auch noch geheult. So. Mhm. Und heutzutage kriege ich, durch diese innere Arbeit, würde ich sagen, bin ich viel, viel mehr mit mir verbunden selber und kriege mit, was ist jetzt gerade das Thema? Also ist das jetzt wirklich mein, also geht's da wirklich um mich, wenn er mich jetzt so anspricht? Mhm. Oder ist das eigentlich bei ihm? Mhm. Und das kann ich inzwischen ganz toll identifizieren. Mhm. Und dann kann ich mich auch rausziehen und ihn dann lieber in den Arm nehmen und sagen, ach Schatz, was ist denn los? Mhm. Was ist dir denn heute begegnet, dass du gerade so in deinem Brass bist oder so?
Und kann er das annehmen?
Ja, das kann er inzwischen annehmen.
Auch nicht selbstverständlich, ne?
Nee, aber das ist auch ein langer Prozess von 33 Jahren mittlerweile. Wo wir jetzt an dem Punkt sind, und deswegen ist dieses Alter auch so schön, wo wir auf Augenhöhe sind, weißt du? Weil er war ja ganz lange, war er da in seiner Karriere, ist er immer noch, ja, viel gefragt. Und ich war eher so, weil wir ja dann auch zwei Kinder haben, dass ich eher so zu Hause die Hausfrauenarbeit gemacht habe. Also nicht nur, ich habe immer auch gearbeitet. Aber natürlich hat meine Karriere dadurch zurückgesteckt. Und in dem Moment, wo klar war, wir bleiben zusammen und ich mache noch ein Studium, da hat sich irgendwie was gedreht. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, dass wir uns anschauen und ich kriege plötzlich wieder so, ich liebe dich und solche Sachen gesagt und denke so, wow, was für ein Ritt. Also wirklich auch ein richtig heftiger, teilweise emotional erschütternder Ritt. Ja, also weil wir sind beide so auch so präsente Menschen. Ja, also wir reiben uns auf, wir sind auch so unterschiedlich. Mhm. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, und wo ich sage so, Halleluja, ja, wir haben noch 20 Jahre gut vielleicht vor uns. Und was können wir noch alles machen? Die Kinder sind groß, also perfekt, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich, und jetzt mache ich den Bogen wieder zu diesem 50 bis 60, das ist tatsächlich etwas, was ich oft an Frauen beobachte, die ich im Coaching habe, die so in dem Alter sind. Die da plötzlich auch wieder anfangen, so sich selber zu fragen, was will ich denn eigentlich? Jetzt habe ich so lange, was weiß ich, dem Mann den Rücken gestärkt, jetzt in meinem Fall, oder habe Kinder großgezogen oder habe mich ehrenamtlich engagiert noch in der Kirchengemeinde oder dort und dort. Was will ich denn eigentlich? Und dann so einen zweiten Frühling kriegen. Ohne jetzt noch. Und das kommt ja auch noch hinzu, dass diese hormonellen Schwankungen, die du hast automatisch, wenn du deine Regel hast und so, auch alle wegfallen. Also die Hormone verändern sich. Und irgendwo habe ich mal gehört, dass das Testosteron, das wir ja als Frauen auch haben, dass das noch relativ gleich, also wird auch weniger, aber ist noch relativ gleich da. Und das führt auch natürlich wieder dazu, also es ist jetzt nicht so einfaktoriell, aber ist ein Teil davon, dass Frauen klarer werden und zielgerichteter.
Ja, auf jeden Fall. Und das Progesteron, das irgendwie zum Kümmern da ist und so, das nimmt halt ab. Und
genau.
Man wird so ein bisschen straighter, ne?
Genau.
Das beobachte ich auch.
Ja.
Aber es ist gut. Werbung. Ich freue mich heute wirklich sehr, in eine neue Runde der starken Partnerschaft mit der Berliner Volksbank zu starten. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit der Reihe Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung, Finanzen, ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Bei der letzten Veranstaltung mit dem Namen Frauengesundheit im Fokus durfte ich dabei sein und durch das Gespräch zwischen Dr. Susanne Esche-Belke und einem Teil der weiblichen Belegschaft 40+ führen. Denn in der Bank arbeiten über 800 Frauen, die über 40 sind und somit mit dem Thema Perimenopause, Menopause oder Postmenopause konfrontiert sind. Die Bank geht aktiv in die Verantwortung für die Frauen und ihr Wohlbefinden. Was für eine starke Geste! Für mich persönlich war das eine ganz tolle Erfahrung, weil ich gesehen habe, dass Frauen wirklich über die Herausforderungen dieser Zeit reden möchten. Das Tabu scheint aufzubrechen. Einzig die Räume fehlen, in denen geredet werden kann. Die Berliner Volksbank hat so einen Raum geschaffen. Ich finde das großartig. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung von Frauen, auch durch die Unterstützung meines Podcasts. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Olistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Olistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 cm pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon eine 250.000 zufriedene Kundinnen. Olistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Olistic oder Olistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50 über 50, 50 UEBER 50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Olistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Nochmal auf eure Ehekrise zu sprechen zu kommen. Warum glaubst du, passieren so viele Ehekrisen in der Lebensmitte? Ist es diese Umbruchssituation?
Auch. Also es ist wieder multifaktoriell, wie vieles. Ne? Ich glaube, also so wie ich das beobachte und auch bei uns beobachtet habe, das eine ist, es heißt ja nicht umsonst Midlife Crisis. Und tatsächlich ist es in der Psychologie damals so gewesen, als dieses Wort, quasi diese Wortschöpfung entstand, dass das eher erstmal sich auf Männer bezog. Mhm. Na, also Männer, die dann meinen, sie brauchen jetzt noch einen Porsche oder Motorrad oder was auch immer oder eine jüngere Frau.
Ja.
So. Und gleichzeitig bist du, wenn du Kinder hast, in so einer Sandwich, als so eine Sandwich-Generation. Mhm. Das heißt, du kümmerst dich noch um die Kinder, die sich noch nicht so ganz komplett selbst oder autonom sind. Mhm. Ja. Und deine Eltern werden auch nicht mehr jünger. Das heißt, die entwickeln sich wieder so langsam in diese, wenn ich jetzt gemein bin, zum Kind zurück. Mhm. Ja. Also das ist jetzt wirklich sehr gemein und sehr pauschal, weiß ich auch. Und dazwischen bist du auf dem Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit, also im Beruf angekommen. Wir leben ja nicht in Zeiten, wo man entspannt im Beruf ist, sondern das, ne, der ist ja auch geprägt durch Konkurrenz, durch ja Inflation und. Also so ist auch nichts Stabiles mehr. Und jetzt gerade bei Frauen auch, du stehst deine Frau im Beruf, du machst den Haushalt und die Kinder. Ja, immer mehr jüngere Männer machen auch mit im Haushalt und so weiter und machen auch Vaterzeit und so. Aber trotzdem gibt's immer noch dieses patriarchale Denken dahinter. Also es ist ja nicht weg.
Ja.
Ja. Und das heißt, das reibt dich auf und dann kommt noch was obendrauf, nämlich, dass du ja eigentlich mal als Paar gestartet bist. Mhm. Du bist ja mal mit einer totalen Euphorie gestartet, sage ich mal, ja. und dachtest, ja, und jetzt noch ein gemeinsames Kind und der Traum geht in Erfüllung. Und da bist du dann plötzlich auf den Boden der Tatsachen geworfen, weil das eben auch anstrengend ist.
Ja, das ist auch anstrengend,
mit den alten Eltern, mit den Kindern.
Ja.
Und du verlierst dich so ein Stück weit als Paar.
Mhm.
Und da kommen viele Leute dann an den Punkt, wo sie sich fragen, ist das jetzt schon alles gewesen?
Mhm.
Will ich so die nächsten 20 Jahre weiterleben?
Es ist ja auch super gut, dass man sich das fragt, ne?
Ja, genau.
Also.
Und es ist eben immer die Frage, was machst du daraus?
Mhm.
Ne? Und wenn du, und bei uns in unserer großen, heftigen Ehekrise, da gab es auch durchaus noch eine andere Person.
Mhm.
Also so, ne? Das hätte sich wirklich erledigen können.
Mhm.
So. Also gab es auch, ne? Die Person, die von außen kommt, die aber eigentlich nur das Paar stören kann, wenn eben die bestimmte Bedürfnisse nicht mehr erfüllt sind oder das Paar keine, nicht mehr kommuniziert.
Mhm.
Und bei uns hat das dazu geführt, dass wir dann wieder richtig in die Kommunikation gegangen sind. Und das hat uns letztendlich am Ende auch gerettet.
Mhm.
So. Aber bei vielen Paaren, und ich habe ja solche Menschen auch, weil das eben auch ganz fundamentale Krisen sind und richtige so teilweise emotionale Ausnahmezustände. Und ich habe auch viele Coaches oder Klienten, Klientinnen, die genau an diesem Punkt stehen. Soll ich mich trennen oder soll ich weitermachen?
Mhm.
Und jetzt komme ich noch einmal auf die 60 zu. Das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt habe. Ich habe mich entschieden, mit diesem Mann alt zu werden.
Und du glaubst, da kann gar nichts mehr dazwischen kommen?
Kann jederzeit was dazwischen kommen.
Mhm.
Aber ich bin nicht mehr in diesem, ich gucke nicht in die Zukunft, sondern ich gehe Tag für Tag. Also ich gucke, das ist auch ein Teil von Meditation und Achtsamkeit auf jeden Fall. Ich gucke, was ist jetzt gerade wichtig. Und ich habe mich so ein bisschen verabschiedet von dem, früher war ich, habe ich immer gedacht, so, ich muss dagegen halten, Frauenpower und so weiter, Emanzipation, bla bla bla. Das mache ich auch nicht mehr, sondern ich sehe durchaus auch diese Momente, wo ich vielleicht Lust hätte, was anderes zu machen, aber dann denke, nee, mein Schatz will jetzt gerade oder hat jetzt gerade ganz große Nähebedürfnis und dann kann ich das auch so geben, ohne dass ich jetzt erwarte, dass ich irgendwas zurückkriege oder irgendwie meine, es müsste jetzt ausgeglichen sein oder so, weißt du?
Ja.
Und dieses einfach geben können und einfach mich drauf einzulassen und vielleicht auch, vielleicht hatte ich was ganz anderes vor, aber da ist gerade jemand, der braucht meine Nähe und dann kriegt er die auch.
Mhm.
Und aber andersrum passiert das auch inzwischen, ne?
Dass
mein Mann dann sagt so, ja, eigentlich war ich mit meinen Freunden verabredet, aber ich sehe gerade, dir geht's nicht so gut, ich bleib jetzt mal hier und lass uns mal reden oder so. Ne? Das würde ich sagen, ist die Qualität jetzt, dass wir uns so entschieden haben. Füreinander. Und das war mit 45 oder in unserer großen Ehekrise eben nicht der Fall. Da war das alles in Frage gestellt. Und inzwischen, jetzt muss ich noch einen Satz
sagen. Ja, bitte.
Ich rede so viel.
Ja, das ist im Podcast sehr förderlich für das Format.
Ja, und inzwischen ist es so, ich habe neulich mal auf einer Party auch oder auf einem Geburtstag mit Leuten zusammengestanden und die haben dann gesagt, was ist eigentlich das Geheimnis, dass ihr so lange zusammen seid? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so eigentlich ist es dieses zu wissen, du kannst noch so viel im Außen suchen. Aber im Endeffekt musst du mit dir selber klarkommen.
Mhm.
Und wenn du bei dir angekommen bist, dann kann dein Partner noch so unterschiedlich sein oder so. Und dieses sich, ich lerne mich oder ich lerne immer mehr über den anderen, über mich kennen. Also weil der andere meine Projektionsfläche ist.
Mhm.
Und gerade der Intimpartner oder der Beziehungspartner ist der Mensch, der mich am meisten auf die Zinne bringen kann, weil er genau weiß, wo meine kleinen Triggerpunkte sind, von dem ich aber auch am meisten lernen kann. Und insofern ist es eben, deswegen sage ich, das ist für, glaube ich, die Entscheidung gewesen, dann irgendwann, und ich kann ja nicht sagen, wo die jetzt genau war, weiß ich nicht, aber zu sagen, mit diesem Mann gehe ich weiter.
Mhm.
Und ich gucke jetzt nicht nach rechts und links. Da gibt es viele andere Männer, aber was soll ich bei null anfangen, wenn ich mit jemandem in so einem intensiven inzwischen Austausch bin?
Mhm. Bis hierhin hört sich das alles einfach nur sehr, sehr gut an. Gibt es irgendwas am Älterwerden, was du nicht so magst?
Naja, ich meine, es ist schon so, dass ich natürlich merke, dass mein Körper nicht mehr so fit ist, wie er mal war. Ja, also dieses, wir machen das ja auch immer noch, wir gehen ja ab und an immer noch tanzen, also auch, das kann man ja in Berlin wunderbar und jederzeit, und dass ich merke, so nee, ich kann inzwischen nicht mehr so durchfeiern oder beziehungsweise kann das schon, aber dann bin ich 3 Tage danach tot. So. Also solche Sachen, also alles, was so ein bisschen mit Krankheit zu tun hat. Und was auch sehr intensiv war, mein Vater ist 2018 gestorben, meine Mutter ist schon viel, viel früher. Und dann so dieser Gedanke plötzlich, ah, okay, jetzt bin ich in der ersten Reihe. Mm. Jetzt ist keiner mehr vor mir, der mich irgendwie noch schützen kann oder ja, oder mir Ratschläge gibt oder mir irgendwie helfen kann oder so. Jetzt bin ich verantwortlich hier. So. Und auch dieser Gedanke, der immer öfter auch kommt, klar, weil auch Freunde schon gestorben sind und so. Wie ist das eigentlich, irgendwann eben auch zu sterben? Also der Tod rückt näher, ne? Und dieses sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wie will ich eigentlich meine nächsten, jetzt vielleicht noch 20 guten Jahre leben? Macht es wirklich Sinn, zu arbeiten und abends gestresst ins Bett zu fallen? Oder gibt es nicht vielleicht auch einen anderen Weg, wie man sich so ein bisschen eben vielleicht verabschiedet in einigen Teilen und gleichzeitig aber so eine Mentorin wird. Also und wenn du jetzt bei meinem Mann ist das natürlich noch ein bisschen intensiver, weil der ja auch so öffentlich auftritt, aber wenn du dann guckst, was da so alles nachwächst, und ich meine, Matze oder du, ihr seid ja auch ne, jetzt so in eurem Potenzial, dann diesen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich muss nicht mehr, ich stehe zwar in der ersten Reihe, aber ich muss nicht mehr jetzt auch überall öffentlich vorne stehen, sondern, also habe ich ja sowieso noch nie gemacht, aber jetzt auf meinen Mann bezogen, sondern eher, was kann ich beitragen und helfen und hilfreich sein, dass bestimmte, meinetwegen auch Fehler oder so, die ich in der Vergangenheit noch gemacht habe, gar nicht erst jetzt nochmal gemacht werden, sondern also wo kann ich mit meiner, wenn du so willst, Weisheit oder mit meinem Wissen vielleicht noch weiterhelfen und mich irgendwie einbringen, damit dieses Leben irgendwie auch für andere schön und wertvoll wird oder ist oder die Gesellschaft was davon hat.
Mhm. Setzt du dich mit dem Tod an sich auseinander oder eher mit dem Leben, was bis dahin noch bleibt?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben neulich in unserem Podcast mit einem Palliativmediziner gesprochen. Und was, glaube ich, mein Vorteil ist, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, in meinem Leben sind schon sehr früh Menschen gegangen. Und zwar jetzt nicht Omas und Opas und sowas alles, sondern Menschen in meinem Alter. Das heißt, ich will das jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich habe eine große Liebe gehabt, also noch vor meinem Mann. Und der hat eine Weltreise gemacht und ist dann gestorben. So. Das heißt, ich habe schon sehr früh, also ich war schon sehr früh mit dem Tod konfrontiert. Und das eben auch noch in so einer emotionalen Art und Weise, weil das war halt meine große Liebe. So. Mhm. Und dann habe ich meinen Vater in den Tod begleitet, also 3 Jahre lang, der ging so in die Demenz. Und also das heißt, ich habe immer wieder mit Tod zu tun gehabt. Insofern habe ich selber vom Sterben oder vom Tod oder so keine Angst. Und ich bin, glaube ich, sogar so weit, dass ich sagen würde, wenn mich heute jemand fragen würde, also du kannst jetzt noch einen schönen Tag erleben und dann stirbst du, dann würde ich sagen, ja, okay, kann ich mitgehen, weil ich weiß, ich habe ein sehr intensives, aber auch sehr schönes Leben gelebt bisher, ja. Und bin privilegiert im Sinne von, dass ich in einem Land groß werde oder groß geworden bin, wo Frauen relativ gleichberechtigt sind. Also wo nie in Frage gestellt wurde, dass ich jetzt eine Frau bin und irgendwas nicht besser kann oder nicht so gut kann oder so wie Männer. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Ich habe 2 gesunde Kinder, die jetzt beide erwachsen sind. Und ich bin in so einer privilegierten Blase. Ja, weil ich mir nicht so rasend viel, also ich muss mir natürlich auch Gedanken machen über Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Monatsende denke, wie kriegen wir jetzt im nächsten Monat unsere Miete bezahlt oder unsere Stromrechnung bezahlt oder wie koche ich oder sowas. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und aber auch demütig. So, und ich sehe halt viele, viele Menschen auch, die das alles gar nicht haben.
Ja.
Und wo das Leben viel, viel schwerer ist. Also dieses reine Überleben am Tag mit so Grundbedürfnissen. Mhm. Insofern bin ich da echt privilegiert und könnte jetzt, wenn jemand sagen würde, wie gesagt, morgen stirbst du, dann würde ich sagen, ja, mhm, kann gut gehen, weil ich hab wirklich ein tolles Leben, mhm, gehabt. Also es ist nicht mehr so weit weg. Also so, ich lasse den Tod durchaus zu. Ich lasse den auch zu, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und weiß, ich fahre jetzt irgendwo dahin und es kann sein, dass ich meinen Mann nicht mehr sehe. Also nie wieder mehr sehe, weil irgendwas passiert oder weil ich über die Straße gehe und ein Auto nicht gesehen habe oder sowas. Mhm. Also schon, ich bin da, glaube ich, schon relativ bewusst und ich habe jetzt keine Angst davor oder so.
Und wird das mehr, je älter du wirst? Weil ich kenne das Gefühl zum Beispiel auch, Angst um meinen Mann oder um meinen Sohn zu haben oder auch das Bewusstsein, dass ich irgendwie nicht wieder nach Hause kommen könnte.
Also es ist mir bewusst, aber macht mir keine Angst jetzt, mhm, so. Ne? Also klar, wenn jetzt einem meiner Söhne oder auch meinem Mann oder sowas passieren würde, würde ich trauern und so. Aber was ich immer mache ist, das habe ich schon mit den Kindern angefangen, als sie noch ganz klein waren. Ich habe denen immer, um die so in Schlaf zu bringen, Mantren vorgesungen.
Mhm.
Habe eine Weile auch mal Yoga-Unterricht gegeben und habe denen immer so Mantren vorgesummt und habe die immer in so grünes Licht gehüllt.
Mhm.
Weil im Yoga ist halt das vierte Chakra, also das Herzchakra, ist halt grün. Mhm. Ne? Deswegen ist das auch meine Verbindung zur Natur und so, ist grün. So, und ich habe die immer in so grünes Licht gehüllt. Und immer wenn meine Kinder irgendwas oder auch mein Mann irgendwo sind, wo das eventuell ein bisschen heftiger werden könnte, also unser Jüngster ist mehrere Monate in Buenos Aires gewohnt, weil er da irgendwie Spanisch gelernt hat. Das ist auch eine Stadt, da ist auch Kriminalität und eine hohe Inflation und ich weiß nicht was. Oder war er da alleine mit 18? Da habe ich, dann packe ich ihn immer in so grünes Licht und schicke ihm so gute Gedanken.
Mhm.
So nach dem Motto, es wird alles gut und ich bin bei dir. Also ich drehe das eher so um.
Mhm.
Ja?
Du wirst aktiv.
Ich werde aktiv.
Du versuchst selbstwirksam zu sein.
Ja, in gewisser Weise.
Ja. Ich mache diesen Podcast ja auch für Frauen, die ein bisschen jünger sind als ich oder auch so in meinem Alter, Mitte 40, weil du ja weise bist.
Okay, ich bin weise.
Das haben wir jetzt festgelegt.
Ja, okay, in Ordnung. Weise. Ich will ja weise haben.
Ja, genau. Was rätst du? Hast du so eine Handvoll Ratschläge, wie man sich so vorbereiten kann vielleicht auf die zweite Lebenshälfte?
Das eine ist, in Krisensituationen und mögen sie noch so emotional schmerzen, ja, nicht zu denken, jetzt ist alles, es wird nie wieder gut oder irgend so, sondern immer wieder auch zu denken, es wird gut. Ich weiß zwar nicht, wie es wird, weil das ist ja irgendwie in der Zukunft und keiner kann in die Kristallkugel gucken.
Mhm.
Aber zu denken, es wird gut und das ist auch nichts Schlimmes, sondern ich habe meine Krisen immer als Wachstum verstanden.
Mhm.
Im Sinne von, okay, das tut jetzt sau weh. Und ich meine, ey, wenn so eine Trennung da ansteht und dein Partner nicht mehr richtig erreichbar ist und ich weiß nicht was, du weißt, irgendwie da hängen Kinder dran und all das. Ich habe immer, es gab bei mir immer noch die Hoffnung oder diesen Glauben daran, dass alles irgendwann wieder gut wird.
Mhm.
Das heißt nicht, dass ich dann geglaubt habe, ja, wir werden irgendwann wieder zusammen sein oder so, das gar nicht. Also ich war da schon sehr realistisch auch in dem Moment. Aber in diesem Gedanken, ich kann etwas machen. Ich bin nicht Opfer der Umstände. Und das hat bei mir ganz viel ausgemacht. Also in diesen Gedanken zu kommen, ich gestalte mein Leben selber. Ich kann das, ich habe es in der Hand, wie ich aufs Leben gucke, wie ich es bewerte. Und ich kann natürlich in einer großen Krise, also jetzt auch bezogen auf meinetwegen Ehekrise oder so, kann ich natürlich da sein und sagen, diese scheiß andere Frau oder dieser scheiß andere Mann oder, ne, also so, und die wollen mir hier was wegnehmen und alle sind schuld an meinem Unglück und am stärksten ist mein Mann schuld an meinem Unglück.
Mhm.
Ich kann aber auch sagen, okay, wir haben gerade keine Kommunikation und ich verstehe es auch alles nicht ganz so. Aber es gibt einen Menschen, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann.
Mhm.
Und das bin ich selber.
Mhm.
Und ich kann und ich weiß, ich bin mir absolut treu und ich habe Ideen und ich gucke, wie geht's weiter.
Mhm.
Und ich gehe immer, und das ist auch so eine, ich glaube, vielleicht ist das sogar ein guter Tipp, ich weiß es nicht. Wenn ich eine Krise habe, und es gab ja auch schon andere, also nicht nur die, dann bleibe ich nicht zu Hause sitzen und grübel mich da irgendwie noch mehr rein und noch mehr rein, noch mehr rein. Weil ich eigentlich weiß, dass das nichts bringt.
Mhm.
Sondern ich kriege nur schlechte Laune oder ne, ich werde immer negativer, trauriger, wütender, was auch immer. Ich gehe dann raus.
Mhm.
Und dieses in Bewegung wieder sein macht auch etwas mit deinem Kopf.
Mhm.
Und natürlich sowieso frische Luft und also am besten in die Natur, gar nicht jetzt irgendwie Ablenkung, sondern wirklich sich wieder spüren, sich wieder erden im wahrsten Sinne des Wortes. Und wirklich auch immer zu denken, diese Krise, mag sie auch noch so schlimm und noch so sehr wehtun, aber ich bin ja nicht alleine. Das hat mich übrigens auch bei den Schwangerschaften, also bei den Geburten immer so gerettet, dieser Gedanke, es gibt Frauen, die im Reisfeld ihr Kind zur Welt bringen, ja. Dann werde ich das ja wohl auch schaffen im Krankenhaus, ja, wo alles irgendwie geregelt ist.
Ja.
Und genau mit so einem Gedanken zu gehen, zu sagen, Krisen sind dafür da, dass wir wachsen, dass wir daran was lernen können.
Ja.
Und wenn du diesen Blick aufs Lernen hast, und ich bin sowieso eine Verfechterin von lebenslangem Lernen, dann ist eine Krise zwar immer noch schlimm und tut weh und so, aber es gibt sowas wie so ein Vertrauen, dass das auch irgendwann wieder aufhört und dass dann die Sonne wieder scheint.
Mhm.
Und das hat mich immer mein Leben lang
getrieben
und dieses ins Tun kommen.
Mhm.
Also wie gesagt, nicht Opfer sein und da hängen und sondern wirklich ins Tun kommen. Und das.
Ja, weg mit dem Perfektionismus.
Ja.
Wir kommen nochmal zurück zu dem, wie man sich gut aufstellen kann für die zweite Lebenshälfte. Vielleicht noch eine abschließende Sache, wenn dir was einfällt.
Also ich glaube, das A und O ist, sich nie aus dem Blick zu verlieren.
Mhm.
Und damit meine ich nicht so eine Ich-Bezogenheit, ja, sondern immer zu schauen, was tut mir, was will ich wirklich, wirklich.
Mhm.
Ja, was will ich wirklich, wirklich. Und es gibt ja so ein paar Grundfeste, die man braucht, um gut zu altern. Das gibt so vier Sachen. Ernährung, Sport, soziale Kontakte und Schlaf, sagt man.
Mhm.
So, ist auch so.
Mhm.
Ja? Und nichtsdestotrotz würde ich auch, und da sind wir wieder no perfect, also kein Perfektionismus, ist das, was dir Spaß macht und womit es dir gut geht.
Mhm.
Also wo du nicht hinterher dann denkst, nach dem dicken Gänsebraten oder so zu Weihnachten, oh, jetzt muss ich wieder 10 Wochen abnehmen oder irgend sowas, sondern genieß das dann.
Mhm.
Ja, weil es schafft positive Gefühle, Emotionen und du bist eine Wohltat für dich, für dein Umfeld auch, aber auch für dich selber, weil du damit immer dein Immunsystem boosterst, wenn du positiv damit bist.
Mhm.
Wenn du okay damit bist.
Ja.
So. Also nicht dieses so, okay, jetzt nur noch 3 Salatblätter und 10 Karotten am Tag oder sowas.
Mhm.
Davon halte ich überhaupt nichts. Also, sondern eher so zu gehen, so, was ist Genuss für mich, aber in Maßen.
Mhm.
Und dann darf das eben auch mal ein Glas Wein zu viel sein oder so.
Mhm.
Das Gleiche ist mit Sport. Also jetzt nicht, ich muss jetzt noch mehr joggen, damit ich jetzt abnehme. Man nimmt nicht ab beim Joggen.
Ja.
Man baut Muskeln auf und dann guckt man auf die Waage und denkt, um Gottes Willen, jetzt habe ich ja wieder 2 Kilo mehr.
Ja.
Das sind aber Muskeln, die sich da aufgebaut haben. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr joggen, sondern was ich mache, ist morgens immer, es gibt bei YouTube so eine physiotherapeutische Ergotopia, heißen die, ich sag's jetzt mal als kleine Werbeeinheit. Die haben da verschiedene kleine Filme, so überall für Dehnübungen, für Stabilisation, für Rumpf, für Bauch und so. Und ich mache jeden Morgen irgendwas da.
Mhm.
So. Und dann komme ich gut hoch und dann mache ich meine 10-minütige Meditation und dann starte ich in den Tag.
Mhm.
Und das ist meine Alltagsroutine, die mir gut tut.
Mhm.
So, das ist so mein Sportprogramm und natürlich spazieren gehen und solche Sachen.
Mhm.
Ich bin ja eh auch wegen meiner Arbeit viel im Wald. Und das dritte ist Schlaf. Und wenn es zu Schlafstörungen kommt, was übrigens auch mit Menopause und so weiter dann entstehen kann, aber auch Stress, nur der Hinweis, inzwischen spricht man gar nicht mehr von Schlafstörungen, sondern in den meisten Fällen sind es Entspannungsstörungen.
Mhm.
Das heißt, kognitiv rotiert unser Kopf wie so ein Weltmeister und dann hat das natürlich auf den Körper einen Einfluss. Das heißt, der Körper ist verspannt und dann kannst du nicht gut schlafen.
Mhm.
Das heißt, alles, was du abends machen kannst, was nicht jetzt noch bis tief in die Nacht ins Handy gucken, Computer, keine Ahnung was, sondern was du tun kannst und sei es um den Block gehen, eine Entspannung, Entspannungsmeditation machen geht ja auch oder so Bodyscan oder sonst wie was, also dass du gut in den Schlaf kommst, dann schläfst du automatisch besser.
Mhm.
So. Und selbst wenn du nachts aufwachst, weil gerade wieder irgendwas ansteht, geh raus ins Wohnzimmer, in die Küche, was weiß ich wo, setz dich dahin, schreib es runter. Nicht nachgedacht, ob es jetzt schön formuliert ist, sondern einfach, was dir so durch den Kopf geht, runterschreiben. Dann hast du es nämlich notiert.
Mhm.
Dann gibt es einen Ort, wo das aufbewahrt wird und dann kannst du auch wieder ganz bewusst die Schwelle zurück in dein Bett machen.
Mhm.
So. Und das A und O und wirklich der wichtigste Faktor überhaupt sind soziale Kontakte.
Mhm.
Weil dieses, was hast du davon, wenn du mit deinen Arbeitskollegen 40 Stunden und mehr zu tun hast, aber nicht befreundet bist. Also diese Menschen, ob es nun Familie ist oder gute Freundinnen oder so, die da sind und die dich so mögen, wie du bist und mit denen du Spaß haben kannst oder wenn irgendwas ist, die du anrufen kannst, das zu pflegen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, jetzt nicht jedes Jahr, aber so alle paar Jahre meinen ganzen Freundinnen und ich habe einige, die sind, da habe ich schon richtig, richtig lange, eine Karte zu Weihnachten zu schreiben und zu sagen, einfach nur zu sagen, schön, dass es dich gibt in meinem Leben und schön, dass wir immer noch so viel und so intensiv oder vielleicht auch gar nicht viel, aber zu tun haben miteinander.
Vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank, dass du alles so offen geteilt hast, wie dein Weg so durch die 50er war bis hin zu den 60ern. Ich fand das wahnsinnig spannend und bereichernd. Also danke für deinen Besuch.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich könnte dazu natürlich noch stundenlang erzählen, aber vielleicht so als Idee, wie es auch gehen kann. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das jetzt der Nonplusultra-Weg ist, aber das war halt meiner oder ist meiner. Danke.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.